Also das macht etwa 10% aus. Also der Gaspreis, wenn man jetzt heute einen Neuvertrag abschließt, der liegt so bei 7, 8 Cent. Und ohne die Mehrwertsteuererhöhung läge ungefähr 10% niedriger.
Jetzt gibt es ja die Grundversorgung, also den Standardtarif eines regionalen Energieunternehmens und spezielle, dann meistens günstigere Tarife von anderen Anbietern. Da haben sich jetzt im Vorfeld Ende März deutliche Preisunterschiede abgezeichnet. Was lässt sich daraus sagen, gerade auch mit Blick auf individuelle Verbraucher und Verbraucherinnen?
Also da ist die Botschaft ganz klar, sich die Preise anzugucken, zu vergleichen. Wie gesagt, Neukundentarife, sehr günstige, gibt es jetzt im Bereich von 7, 8 Cent. Die gibt es eigentlich auch flächendeckend in jeder Stadt. Und wenn man einen Vertrag hat, der deutlich drüber liegt, sollte man sich überlegen, ob man da wechselt.
Dann lassen Sie uns das nochmal ganz kurz konkret machen. Mal angenommen, man macht das jetzt nicht. Welche Mehrkosten kämen denn dann so ungefähr auf, sagen wir, eine durchschnittliche vierköpfige Familie mit einem durchschnittlich großen Haus oder Wohnung zu?
Na, wenn man annimmt, dass man 20.000 Kilowattstunden Gas verbraucht, um jetzt ein normales Einfamilienhaus, oder ein relativ gut gedämmtes Einfamilienhaus zu heizen, und man zahlt, ich sag mal, vielleicht 15 Cent mit seinem alten Vertrag und könnte es jetzt für 8 Cent haben, würde man 7 Cent mal 20.000, muss ich in den Kopf rechnen, das sind 14.000 Cent. Das wären 1.400 Euro, die man da sparen könnte.
Was natürlich pro Jahr dann schon ein ganz schöner Unterschied ist.
Ja.
So sieht es bei den Privatverbrauchern und Verbraucherinnen aus. Gucken wir auf die Industrie, die ist ja bei weitem der größte Gasverbraucher in Deutschland. Etwa 60% des Gasverbrauchs gehen aufs Konto der produzierenden Unternehmen. Welche Konsequenzen wird da diese Preissteigerung von im Endeffekt 10%, was Sie gesagt haben, für die Unternehmen haben, aber auch für uns Konsumentinnen und Konsumenten?
Also für die Unternehmen spielt die Mehrwertsteuer ja keine Rolle. Also die Umsatzsteuer, die zielt wirklich auf den privaten Endverbraucher. Und die allermeisten Unternehmen können sich diese Umsatzsteuer dann vom Finanzamt auch wieder zurückholen. Also für die ist das ein durchlaufender Posten und hat keinen Effekt.
Jetzt hat Kerstin Andrea, die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, gesagt, dass es dank der zuletzt gesunkenen Energiepreise vertretbar sei, dieses Entlastungsinstrument, was die Mehrwertsteuersenkung ja gewesen ist, wieder auslaufen zu lassen. Hat sie damit recht? Ist das vertretbar?
Ja, ich würde sagen schon. Also das war wirklich eine Notfallmaßnahme, um durch die Energiepreiskrise durchzukommen. Die galt ja für Gas und für Fernwärme. Beim Strom, der auch teuer war, oder auch beim Heizöl oder bei den Holzpellets, gab es ja diese Mehrwertsteuersenkung nicht. Und von daher ist es auch erstens nur fair und auch aus Klimagesichtspunkten sinnvoll, den Gaspreis jetzt nicht besonders zu subventionieren.
Stichwort Klima, reden wir auch darüber. Wenn wir 2030 aus der Kohle aussteigen wollen, dann müssen wir in den kommenden Jahren, so sagen es verschiedene Schätzungen, 30 große Gaskraftwerke bauen, die dann erstmal mit Gas, aber perspektivisch dann auch mit grünem Wasserstoff betrieben werden sollen. Jetzt verursacht der Klimawandel natürlich auch extreme Kosten. Rechnet sich das denn insgesamt trotzdem?
Also Deutschland hat das Ziel, wie andere Länder auch, klimaneutral zu werden, und da gehört es im Strombereich, da ist die kostengünstigste Maßnahme, aus der Kohle auszusteigen, erneuerbare Energien auszubauen, und dann braucht man eben für den Winter noch so ein Backup, das heißt in Phasen, wo der Wind wenig weht und im Winter naturgemäß wenig Solarstrahlung da ist, braucht man Gaskraftwerke, und da wird man nicht dran vorbeikommen, die zu bauen.
Und ist das nötig, wirklich diese Gaskraftwerke zu bauen, oder könnten wir einfach aus klimabilanztechnischen Gründen sagen, wir lassen 1, 2, 3 Kohlekraftwerke, die wir ja eh schon haben, so in Reservebereitschaft, sparen uns die Kosten für den Neubau von superteuren Gaskraftwerken und den Rest machen wir über Erneuerbare?
Also realistisch gesehen wird es darauf hinauslaufen, dass man beides macht. Also man wird Gaskraftwerke bauen. Bis 2030 vermute ich, wird man nicht so viele Gaskraftwerke bauen können, weil man einfach wenig Zeit hat, das lange dauert, dass man aus der Kohle komplett aussteigt. Und dann halte ich es auch für vertretbar und auch für ökonomisch sinnvoll, ein paar Kohlekraftwerke über 2030 hinaus in der Reserve zu lassen, um dann eben in besonders kritischen Situationen dieses Backup zu haben. Das heißt dann auch nicht mal, dass die Kohlekraftwerke laufen in normalen Situationen, sondern nur, wenn der Winter besonders kalt wird, dass man dann eben auf diese Leistung zurückgreifen kann.
Oder um eben so bestimmte Stellen in der Energieversorgung auszugleichen, die sogenannten Dunkelflauten, wenn kaum Wind weht, wenig Sonne scheint. Eine letzte Frage nochmal mit Blick auf die politischen und wirtschaftlichen Verschränkungen, die es bezüglich des Gasverbrauchs ja auch in letzter Zeit sehr intensiv gegeben hat. Wir erinnern uns alle an die Appelle, die im letzten Winter aus der Politik kamen, kürzere Duschen, weniger Energie verbrauchen. Wie lässt sich das im Nachhinein bewerten als wirksames Instrument gegen steigende Preise? dass wir alle angehalten wurden, weniger Energie zu verbrauchen. Ist das ein bleibender Effekt? Verbrauchen wir jetzt nach wie vor einfach weniger Energie als Gesellschaft oder hat sich das jetzt wieder auf Vorkrisenniveau normalisiert?
Nee, wir brauchen weiter relativ wenig. Also die Bundesnetzagentur veröffentlicht ja immer die Zahlen zum Gasverbrauch und da liegt Deutschland, nicht nur die Industrie, auch die privaten Haushalte weiter gut 20% unter dem Vorkrisenniveau. Es ist einfach so, Leute sind teilweise in ihren Heizungskeller rein, haben da die Heizungsanlage ordentlich eingestellt oder jetzt auch gelernt, dass man Räume, wo man gar nicht drin wohnt, nicht unbedingt auf 20 Grad hochheizen muss. Und ein Teil eben dieser Einsparung, die ist uns erhalten geblieben.